Aber was ist das jetzt für eine Zeit, in der wir leben, voll enttäuschter Heilserwartungen, wogegen die Leute irrsinnig gerne und irrsinnig schnell auf die Straße gehen? Da bröckelt dann auch plötzlich dieses empfindliche demokratische Gewebe schnell, wenn die Demagogen in den Zeltfesten zu rülpsen beginnen und der Pöbel lacht und hofft, dass er am Kuchen partizipieren kann, wenn nur endlich alles umgeschmissen ist. Aber die Enttäuschung solcher Hoffnungen zeigt sich geschichtlich gesehen sehr schnell. Weil der Transfer, der geht immer nach oben. Oder wie sagt man schon schön, wo Geld ist, da kommt Geld dazu. Das könnte man natürlich eleganter ausdrücken wie Warren Buffett, der irgendwie da immer unter den ersten vier herum ist, bei den Reichsten, der gesagt hat, there's a class warfare, all right, but it's my class, the rich class, that's making war. And we're winning. Also diesseitige Erwartungen werden enttäuscht und auf der anderen Seite haben wir nichts mehr. Das ist ja puff. Und die sogenannte Epoche der kritischen oder selbstkritischen Moderne hat jetzt irgendwie keine Revolution oder Revolte dann im Endeffekt gefunden, wo man sagen könnte, dass sie den Rang einer Befreiung wirklich einnehmen kann. Nehmen wir den arabischen Frühling, nehmen wir die französische Revolution, nehmen wir die haitianische Revolution, nehmen wir die Oktoberrevolution oder Februarrevolutionen oder wie auch immer, schauen Sie sich's an. Ja. Ja, und wer sind wir hier? Also was existieren wir? So, irgendwie so hybride, kapitalistisch in sogenannten postdemokratischen Gesellschaften, was da irgendwie medial auf uns einprasselt und wie gewisse Manipulationsstrategien stattfinden, das kriegen wir ja im Nachhinein immer ein bisschen mit. Und wir ruhen uns aus auf den fragilen Errungenschaften früherer Generationen. Und gilt nicht immer noch das, was Foucault gesagt hat? Wer sind wir, die wir eigentlich überflüssig sind zu dieser Zeit, wo nichts geschieht, das geschehen sollte? Es geschieht also, was nicht geschehen soll, und laufend platzen unsere Illusionen, Träume verschwimmen, Projekte scheitern. Und was passiert, ist ohne Sinn, aber mit einer ganz existenziellen Bedeutung für die Betroffenen. Wo kann man sie jetzt da festhalten? Und eine der Richtungen, die irgendwie in den letzten Jahren immer wieder hochpoppt oder auch sehr stark in den sozialen Medien, auf Instagram und so weiter verbreitet wird, ist eine Neuinterpretation der Stoa. Und ich möchte einen Vertreter der Stoa aus der ursprünglichen Zeit, nämlich Epiktet, der nicht sehr bekannt ist, aber den ich immer gern zitiere. Er war römischer Sklave mit einer griechischen Bildung, wie es halt so ist. Nicht? Man hat so seine eroberten Kulturvölker, die man sich einverleibt und die dann für einen selber irgendwie so das Wissen vermitteln dürfen. Und dieser römische Sklave hat offenbar seinem Herrn einmal widersprochen, daraufhin hat der ihm das Bein gebrochen. Das heißt, heute würde man sagen, er war verkrüppelt oder behindert. Von ihm sind auch keine Schriften übermittelt, sondern er hat zu seinen Hörerinnen und Hörern gesprochen und die haben halt mitgeschrieben. Und da gibt es ein kleines Handbüchel der Moral. Das ist ein bisschen ein komischer Titel, weil es in den weitesten Teil überhaupt nicht um das geht, was wir heute Moral nennen würden. Sondern es sind Lebensweisheiten. Und das ist auch etwas, wo wir philosophische Praktikerinnen und Praktiker, manche können dann sagen, ja, nette Kalendersprüche, ja, aber die haben dann schon einen Kontext, wo das eingebettet ist. Und Epiktet sagt zum Beispiel, ich zitiere jetzt, über das eine gebieten wir, über das andere nicht. Wir gebieten über unser Begreifen, unseren Antrieb zum Handeln, unser Begehren, unser Meiden, über alles, was von uns ausgeht. Wir gebieten nicht über unseren Körper, unseren Besitz, unser Ansehen, unsere Machtstellung, über alles, was nicht von uns ausgeht. Prüfe, ob du es mit Dingen zu tun hast, über die du gebietest. Und wenn es etwas ist, über das du nicht gebietest, dann lautet die Antwort, es geht mich nichts an. Und dieser weise Mann lebte von 50 bis ca. 120 nach Christus, und wenn wir wissen, wie die damalige Zeit war, du hattest eine Sepsis und du warst weg. Es gab keine Krankenpensionsversicherung, sondern du warst einfach in die Existenz geworfen. Und natürlich gab es Menschen, die auch alt geworden sind, aber die Natur hat da schon das Ihrige getan. Und die Heilkunst war mit dem, was wir heute haben, nicht vergleichbar. Darum sagt die Stoa dann, man solle sich an drei Prinzipien halten, die die Seelenruhe befördern können und die zur Selbstformung dienen können, nämlich die Freiheit von den Leidenschaften, das nennen sie Apatheia, die Selbstgenügsamkeit, die Autarkie und die Unerschütterlichkeit, die Ataraxie. Das könnte der Weg zur stoischen Ruhe sein, jetzt frei nach Epikur. Aber im Hinblick auf die Hoffnung ist die Stoa, wenn wir uns das jetzt anhören, eigentlich sehr passiv und sehr reaktiv. Ja. Also ich ziehe mich zurück, ich setze mich mit mir selber auseinander, das, was ich nicht beeinflussen kann, das schert mich nicht und ich bin jetzt auch nicht Teil von dem oder ich bringe mich nicht ein, sondern ich bleibe bei mir. Und das ist jetzt im Hinblick auf Hoffnungsgeschehen oder auf Hoffnungen, die verwirklicht werden können, vielleicht nicht die ideale Herangehensweise.